NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen, mein Name ist Jochen Zierhut. Uns wird in dieser Sendung unter anderem eine Art Lockmittel für den Bundeswehrnachwuchs beschäftigen. Ein sogenanntes Attraktivitätsgesetz für die Truppe billigte heute das Kabinett. Ob das ausreicht, das ist auch Thema unseres Kommentars. Wir berichten außerdem unter anderem über den Jubel der kurdischen Kämpfer in Kobani, denn im Kampf gegen die Terrormiliz IS ist die erste Verstärkung an der türkisch-syrischen Grenze eingetroffen. Dann informieren wir über das als historisch gelobte Abkommen zwischen 51 Ländern, das den Steuerbetrug erschweren soll. Außerdem im Echo des Tages, die umstrittene Pkw-Maut hat offenbar eine wichtige Hürde genommen. Zum Schluss dann der Ausblick auf die zweite Runde im DFB-Pokal heute Abend. Wellness-Armee mit Flachbildschirmfernseher und Mini-Kühlschrank auf der Soldatenstube. So wurde vor Monaten gewitzelt, als Verteidigungsministerin von der Leyen ihre Attraktivitätsinitiative für die Bundeswehr vorstellte. Aber es geht ja nicht nur darum, schäbige Duschen zu sanieren, sondern um bessere Bezahlung oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber dahinter steht natürlich auch das politisch umstrittene Ziel, die sogenannte neue deutsche Außenpolitik, sprich auch mehr Auslandseinsätze für diese Armee. Heute billigte das Kabinett also ein Attraktivitätsgesetz. Aus Berlin, Thorsten Huhn, über diese Art Lockmittel für den Bundeswehrnachwuchs.
Schon kurz nach ihrem Amtsantritt hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU, versprochen, die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland zu machen. Mit dem heute vom Kabinett verabschiedeten Gesetzentwurf will die Ministerin nun ihr Versprechen einlösen. Warum die Bundeswehr dringend auf qualifiziertes Personal angewiesen ist, erklärte von der Leyen an einem Beispiel.
Wir haben zurzeit 4 U-Boote, von denen aber aus personaltechnischen Gründen überhaupt nur 2 gefahren werden können. Nicht, weil die gesamte Mannschaft fehlt, aber weil an den Schlüsselpositionen schon die Fachleute fehlen. Was zeigt, wie stark die Bundeswehr in einen werbenden Modus reingehen muss.
Die Bundeswehr habe es wegen der Wehrpflicht lange nicht nötig gehabt, um Personal zu werben. Deshalb hinke sie hinsichtlich ihrer Personalführung hinter manchen Veränderungen hinterher, die große Konzerne und auch der Mittelstand schon längst vollzogen hätten. Das neue Artikelgesetz soll nun nach dem Willen der Ministerin der Bundeswehr den Weg in eine moderne Arbeitswelt weisen.
Wir werden deshalb ein modernes Arbeitszeitrecht umsetzen. Das ist die EU-Arbeitszeitrichtlinie, die jetzt auch für Soldatinnen und Soldaten umgesetzt wird. Wir werden deshalb die Zulagen, die zum Teil seit 1990 eingefroren sind, erhöhen.
Und für Zeitsoldaten soll es bessere Rentenregelungen und bessere Beförderungschancen geben. Um hochqualifiziertes Personal zu binden, soll die Bundeswehr künftig Prämien und Zuschläge zahlen können. Die Arbeitszeit, die derzeit noch bei 46 Stunden pro Woche liegt, wird von 2016 an auf 41 Stunden reduziert. Mehrarbeit soll angemessen vergütet werden. Die Möglichkeiten für Teilzeitbeschäftigung werden ausgebaut. Zudem sollen Unterkünfte und Büros renoviert und modernisiert werden. Das Verteidigungsministerium investiert dafür 500 Millionen Euro.
Wir tun dies alles, weil wir wissen, dass bei 250.000 Beschäftigten, Zivil- und Soldatinnen und Soldaten, es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man diesen Personalkörper hält in der hohen Qualifikation, mit dem hohen Einsatz und der Motivation, die wir von ihnen verlangen.
60.000 Bewerber braucht die Bundeswehr im Jahr, um jeweils rund 20.000 offene Stellen besetzen zu können. Von der Leyen zeigte sich überzeugt, dass die Attraktivitätsoffensive nicht an Finanzproblemen scheitern wird. Der Etat gebe das her, sagte sie.
Dieses Artikelgesetz wird 2016, das ist das Jahr, wo es in der Spitze ist, rund 300 Millionen mehr kosten. Heißt nicht, dass das nicht machbar ist innerhalb des Etats.
Die Ministerin hat aber noch eine weitere Botschaft für die Öffentlichkeit. Angesichts der stark veränderten internationalen Lage und neuer Herausforderungen für die Bundeswehr sollte die Bundesregierung ein umfassendes neues Konzept für ihre Sicherheitspolitik entwerfen.
Deshalb denken wir, dass es durchaus an der Zeit sein könnte, einen Weißbuchprozess wieder zu initiieren. Das letzte Weißbuch ist 2006 entstanden, von einer völlig veränderten Folie.
Dieses neue Weißbuch könnte nach Ansicht von der Leyen bis 2016 fertig sein.
Thorsten Huhn über das sogenannte Attraktivitätsgesetz für die Bundeswehr und auch künftige Pläne einer neuen Sicherheitspolitik. Ist ja alles prima, findet mein Kollege Thomas Schmidt in Berlin, formuliert allerdings in seinem Kommentar ein großes Aber, denn es mangele grundsätzlich an der Wertschätzung für den Soldatenberuf.
Es ist gut, wenn nun auch die Bundeswehr langsam im 21. Jahrhundert ankommt. Knapp 4 Jahre nachdem von ihrem Vorgänger Guttenberg ohne schlüssiges Nachwuchskonzept hingeschluderten Abschied von der allgemeinen Wehrpflicht versucht Ursula von der Leyen nun, der Truppe, zumindest als Arbeitgeber, ein freundlicheres Gesicht zu geben. Aber so wichtig und richtig geregeltere Arbeitszeiten, bessere Verdienstmöglichkeiten und ein Abbau der Familienunfreundlichkeiten auch sind, allein taugt das alles nicht, wenn man, wie von der Leyen gerne sagt, die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands machen will. Denn junge Leute wollen mehr als moderne Kasernen oder die 41-Stunden-Woche. Sie wollen einen Beruf, in dem sie anerkannt werden und sich als Teil der Gesellschaft fühlen können. Das kann kaum gelingen in einem Staatswesen, in dem Soldatinnen und Soldaten ungestraft als Mörder diffamiert werden dürfen, in dem Schulen mit, wenn auch obskuren Preisen dafür begrenzt werden, dass sie Angehörigen der Bundeswehr das Haus verbieten, oder in denen Verteidigungsminister wie Thomas de Maizière sich in aller Öffentlichkeit abfällig über die eigenen Untergebenen äußern. Solange junge Menschen sich nur verdruckst zu ihrem Beruf als Soldat bekennen mögen, weil sie Verunglimpfungen oder Ausgrenzung meiden wollen, solange Uniformträger von Heer, Luftwaffe oder Marine auf der Straße befürchten müssen, im freundlichsten Fall angepflaumt, im übleren Fall angepöbelt zu werden, stimmt etwas nicht mit der Akzeptanz in der Gesellschaft. Dass Soldaten auch Staatsbürger in Uniform sind und dass sich daraus auch ein Anspruch auf Gleichbehandlung ableitet, ist offenbar völlig in Vergessenheit geraten. Übrigens auch bei den Politikern, die die Bundeswehr wohl in gefährliche Auslandseinsätze schicken, die Truppe aber ansonsten gern in den Kasernen verstecken, so als wäre ihnen deren Existenz unangenehm. Ohne öffentliche Anerkennung aber bleiben Kinderbetreuung und Überstundenzuschlag lediglich Stückwerk, aber kein schlüssiges und rundrum attraktives Nachwuchskonzept. Dazu noch ein abschließendes Wort zu Karl Theodor von und zu Guttenberg. Es bleibt schwer verständlich, dass gerade dieser Verteidigungsminister ein Konzept zur freiwilligen Werbung schuldig geblieben ist. Bei unseren Partnern in EU und NATO gibt es erprobte Beispiele. Er hätte eigentlich nur abschreiben müssen.
Ein Kommentar von Thomas Schmidt im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Verkehrsminister Dobrindts geplante Pkw-Maut ist heftig umstritten. Der schärfste Streit aber um das zentrale Thema Folgen für den kleinen Grenzverkehr entbrannte ausgerechnet zwischen CSU und CDU. Hier aber hat es heute Nachmittag nach einer Diskussion zwischen Dobrindt und CDU-Landespolitikern, unter anderem auch aus Nordrhein-Westfalen, einen Kompromiss gegeben. Die Pkw-Maut soll demnach nur auf Autobahnen und Bundesstraßen kommen. Julia Barth hat die ganze Geschichte.
Das Verkehrsministerium wollte auch heute nicht raus mit der Sprache. Sprecher Sebastian Rudolph ließ sich wieder nur zu der Aussage hinreißen.
Es bleibt dabei, Gesetzesentwurf ist fertig, wird diese Woche vorgestellt. Und die Infos gehen wirklich der breiten Öffentlichkeit dann zu.
Die breite Öffentlichkeit haben die CDU-Vorsitzenden von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen heute schon gesucht. Julia Klöckner, Armin Laschet und weitere Unionsvertreter haben am Nachmittag mit dem Verkehrsminister zusammengesessen und verkünden jetzt, es ist geschafft. Der Streit um den kleinen Grenzverkehr ist ausgeräumt.
Unsere große Sorge war, dass das grenzüberschreitende Leben, dass der Tourismus, dass die Gastronomie, dass die Hotels, dass viele Arbeitsplätze, die bei uns abhängen, geschädigt würden, wenn wir auf alle Straßen Maut einführen. Das ist abgewendet und das ist ein großer Erfolg für die CDU in Nordrhein-Westfalen.
Abgewendet deshalb, weil die Maut jetzt faktisch nur noch auf Autobahnen erhoben wird. Nach Angaben der NRW-CDU sieht Dobrindts Gesetzesentwurf zwar vor, auch auf Bundesstraßen Maut zu erheben, diese wird aber für ausländische Autofahrer ausgesetzt. Da deutsche Autofahrer ohnehin über die Kfz-Steuer entlastet werden, bleibt die Fahrt auf Bundesstraßen quasi kostenfrei. Ursprünglich hatte das Konzept von Alexander Dobrindt eine Mautpflicht für alle, also auch Kreis- und Landesstraßen vorgesehen. Dagegen hatte es heftigen Widerstand aus mehreren CDU-Landesverbänden gegeben, wegen der Befürchtungen um den kleinen Grenzverkehr. Klar ist mit der Einigung aber auch, die Einnahmen werden deutlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Armin Laschet geht trotzdem davon aus, dass die Pkw-Maut mehr einbringt als kostet.
Also der Bundesverkehrsminister wird die genauen Zahlen, ich denke, morgen bekannt geben. Er geht davon aus, mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr zusätzlich für die Infrastruktur zu gewinnen. 5 Milliarden sind bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen, sodass das kein riesiger, aber doch ein wichtiger und nennenswerter Beitrag sein wird.
Armin Laschet in einem Beitrag von Julia Barth über den Kompromiss innerhalb der Union zur Pkw-Maut. Lange erschien der Kampf Kobanis an der syrisch-türkischen Grenze gegen die IS-Extremisten aussichtslos. Doch nun unterstützen andere syrische Rebellen und bald auch Kurden aus dem Nordirak die Verteidiger der belagerten Stadt. Reinhard Baumgarten berichtet.
5.50 Uhr Ortszeit am Grenzübergang Habur. Türkische Kurden begrüßen die aus dem Nordirak ankommenden Peschmerga. Einige hundert Menschen haben sich versammelt, um ihre Begeisterung zu zeigen.
Das ist eine sehr erfreuliche Geste. Niemand hat getan, was Massoud Barzani macht. Er reicht unseren eingeschlossenen Brüdern die Hand. Wir alle unterstützen ihn.
Tränengas, Schüsse, scharfe Munition. Türkische Sicherheitskräfte wollen verhindern, dass die Begeisterung überschwappt. Die Lage in den türkischen Kurdengebieten ist nach wie vor sehr heikel. Rund 80 Fahrzeuge aus dem Nordirak sind mit Waffen Richtung Kobane unterwegs. In der südanatolischen Provinzhauptstadt Şanlıurfa waren um 13:30 Ortszeit bereits mehr als 100 Peschmerger mit dem Flugzeug gelandet. Sie sollen helfen, Kobane gegen die IS-Terrormiliz zu verteidigen.
Kobane zu retten, Kobane und angrenzende Gebiete von ISIS zurückzuerobern, erfordert eine militärische Operation. Wer führt diese militärische Operation durch?
Fragt der türkische Regierungschef Ahmet Davutoğlu. Der einzige Weg, Kobane zu helfen, bestehe darin, friedensorientierte und moderate Kräfte nach Kobane zu schicken.
What are they? Peschmerga.
Wer ist das, die Peschmerga? Sie sind verfassungsmäßig Teil der irakischen Armee. Und dann noch die freie syrische Armee. Aber wenn andere, Amerika oder Europa, ihre Truppen entsenden wollen, dazu hat die Türkei niemals Nein gesagt.
Kobane wird von der JPD verteidigt, dem syrischen Ableger der als Terrororganisation deklarierten PKK. Ihnen zu helfen oder Waffen zukommen zu lassen, kam und kommt für Ankara nicht in Frage, stellt Davutoğlu klar. Genauso wenig helfe Ankara irgendwelchen dschihadistischen Terrorgruppen. Niemals habe die Türkei ausländischen Kämpfern erlaubt, nach Syrien zu gelangen, beharrt Ankaras Regierungschef.
Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Türkei irgendeine Verbindung, irgendeine Zusammenarbeit zu solchen Gruppen unterhält oder ihnen irgendwelche Hilfe hat zukommen lassen. Sie sind eine Bedrohung für die Türkei. Das geschieht an unserer Grenze. Die Türkei hat ISIS im Oktober 2013 zur Terrororganisation erklärt.
Die Führung in Erbil hatte ursprünglich 2000 Kämpfer zur Verteidigung Kobanes angeboten. Deren Zahl wurde zuerst auf 200 und dann auf 150 reduziert. Panzer und Artillerie haben die Peschmerga nicht dabei.
Reinhard Baumgarten aus Istanbul. Zitat: Das Bankengeheimnis hat ausgedient, und zwar weltweit, so der Zusatz. So hat Finanzminister Schäuble in seiner unnachahmlich schnörkellosen Art die Folgen eines Abkommens auf den Punkt gebracht, das als historisch bezeichnet wird. 51 Länder haben sich heute in Berlin verpflichtet, Steuerbetrug künftig zu bekämpfen. Und zwar durch den Austausch detaillierter Kontodaten von Ausländern. In dem Beitrag von Marita Knipper aus Berlin lernen wir aber auch, dass selbst die Schweiz diesmal nicht neutral bleiben und später einmal beitreten will.
Mehr als 40 Staaten wollen dem Beispiel bald folgen. Gastgeber Finanzminister Wolfgang Schäuble betonte bei der Vorstellung der Initiative, dass es nicht um Größe, sondern international um Fairness geht.
Für einen fairen internationalen Steuerwettbewerb brauchen wir einheitliche internationale Standards. Und dieser neue Standard sieht vor, dass die Steuerbehörden von Banken und anderen Finanzdienstleistern automatisch Informationen mit den Steuerbehörden anderer Länder austauschen.
Fernziel ist es, Steuerflucht mittelfristig uninteressant zu machen. Das Abkommen ist, so Schäuble, ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Dieser Pakt gegen Steuerbetrüger wird weltweit gerechnet erst einmal enorme Investitionssummen in IT-Datensysteme verschlingen, damit der Datenaustausch auch funktionieren kann. In Deutschland sind dafür zunächst 20 Millionen Euro und mehr Personal eingeplant.
Of course, the work is not finished, and we've got to go on pursuing those who would hide their assets from taxation.
Natürlich ist die Arbeit nicht beendet, sagte der britische Finanzminister George Osborne. Und der Kampf gegen Steuerflüchtlinge, Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt fängt sie erst an. Problematisch erscheint dabei, dass weder China noch die USA dem Abkommen beitreten. Finanzminister Schäuble sieht das im Fall der USA nicht als wirkliches Problem. Er vermutet,
dass solche Bewegungen in Gang gebracht werden, von denen ich ganz zuversichtlich bin, dass sie in den Vereinigten Staaten von Amerika genauso mit befriedigend zur Kenntnis genommen werden und dann auch zu den entsprechenden Schlussfolgerungen führen werden, die aber nicht dadurch erleichtert werden, dass wir hier in einer Pressekonferenz in Berlin dem amerikanischen Kongress Ratschläge geben.
Um das Abkommen dann doch auf den Weg zu bringen.
Übrigens hätten wir wahrscheinlich die großen Fortschritte beim automatischen Informationsaustausch in Europa nicht so schnell geschafft, wenn nicht der amerikanische Anstoß bei FATCA gewesen wäre.
FATCA ist das vor 4 Jahren von den USA initiierte Gesetz in umgekehrter Richtung gegen Steuerflucht. Sozusagen das Abkommen der USA gegen den Rest der Welt. Dadurch werden ausländische Banken, die in den USA arbeiten und oder mit US-Bürgern zu einer geradezu gläsernen Transparenz mit ausufernden Informationen zu deren Vermögen verpflichtet.
Marita Knipper über das Ende des Bankgeheimnisses im Kampf gegen Steuerbetrug. Es ist 18.46 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für unter 3-Jährige ist umgesetzt. Die Klagewelle der Eltern blieb bisher aus. Nun aber fordern Sozialverbände ein Gesetz, das die Qualität der Betreuung verbessern soll. Denn es gilt, zu viele Kinder, zu wenig Erzieher, kaum Zeit für Einzelbetreuung. Peter Mücke.
Bei der Diskussion um den Kita-Ausbau ging es bislang hauptsächlich um Quantität. Die Frage, gibt es genügend Plätze, um den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen? Hier sind Bund und Länder weit gekommen. Die befürchtete Klagewelle ist ausgeblieben. Höchste Zeit also, um sich jetzt um die Qualität der Kinderbetreuung zu kümmern, sagt Georg Kramer vom Deutschen Caritasverband.
Heute verbringen Kinder weit mehr Zeit in Kindertagesstätten, als das noch vor 1 oder 2 Dekaden der Fall war, und die Anforderungen an eine inklusive pädagogische Arbeit sind einfach größer geworden.
Caritasverband, Arbeiterwohlfahrt AWO und die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, haben sich deshalb zu einer Initiative zusammengeschlossen. Ihre gemeinsame Forderung: ein Bundesqualitätsgesetz für die Kinderbetreuung.
Ohne eine bundesgesetzliche Regelung kommen wir in der Kita-Politik und in der Verbesserung der Bedingungen für Qualität nicht weiter. Wir brauchen eine Verständigung über gemeinsame Qualitätsziele, eine Verständigung über die Kompetenzen und Zuständigkeiten von Kommunen und Ländern sowie die finanzielle Beteiligung des Bundes,
sagt die GEW-Vorsitzende Marlies Thepe. Sie beklagt vor allem die personelle Ausstattung vieler Kitas und die hohe Arbeitsbelastung, die in keiner Relation zur bescheidenen Bezahlung von Erziehern stehe.
Zuallererst steht die große Gruppengröße ihnen im Weg. Es gibt zu wenig Erzieherinnen für zu viele Kinder. Die Personalsituation verschärft sich zusätzlich, wenn Kolleginnen und Kollegen krank werden und fehlen und es keinen Ersatz gibt.
Eine zentrale Forderung des Bündnisses deshalb: bessere und auch bundesweit einheitliche Personalschlüssel. Wolfgang Stadler von der AWO.
Hier bestehen in verschiedenen Bundesländern Unterschiede von sage und schreibe 100%. Ob zum Stichtag 1. März 2013 eine Erzieherin für durchschnittlich 4,3 oder für 8,9 unter 3-jährige Kinder verantwortlich war, hing und hängt ganz von ihrem Arbeitsort ab.
Dabei müssten auch ausreichende Vor- und Nachbereitungszeit für pädagogische Fachkräfte, eine bessere Freistellung von Kita-Leitungen für Führungsaufgaben und mehr Zeit für Weiterbildung berücksichtigt werden. Nach Ansicht des Bündnisses sind im Jahr 9 Milliarden Euro zusätzlich notwendig, um diese Qualitätsstandards zu finanzieren.
Solche Zahlen erschrecken und können auch zu Abwehrreaktionen führen, vor allen Dingen bei Ländern und Kommunen, die ja die Kitas weit überwiegend finanzieren. Es muss deshalb auch über eine geregelte Mitfinanzierung des Bundes nachgedacht werden und selbstverständlich über vertretbare Übergangslösungen.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das sagt der 10. Bericht zur Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland. So der lange, aber nicht treffende Titel, findet jedenfalls die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Özos. Denn es geht um Menschen, die oft in Deutschland geboren sind. Die Bildungschancen aber von jungen Menschen mit ausländischen Wurzeln sind immer noch vergleichsweise schlecht. Volker Schafranke aus Berlin.
Es ist der erste Bericht zur Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, den die Integrationsbeauftragte Aydan Özus in ihrer Amtszeit vorstellt. Und gleich zu Beginn macht die SPD-Politikerin klar, eigentlich trägt dieser Bericht den falschen Titel.
Denn er sagt, die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland. Wir sprechen aber über Einwanderung in Deutschland. Und wir sprechen über alle, die hier auch schon in zweiter, teilweise dritter Generation geboren sind.
Soll heißen, Özus will über die Menschen berichten, die Deutsche mit Migrationshintergrund sind. Doch da der Bericht laut Gesetz diesen Titel tragen muss, wird er erst beim nächsten Mal verändert werden. An jeder Stelle der 700 Seiten wird deutlich, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Man sei dabei gut vorangekommen, so Özus, arbeite sich aber immer noch an den Versäumnissen der vergangenen Jahre ab. Junge Migranten erzielen zwar immer höhere Bildungsabschlüsse, aber auf dem Arbeitsmarkt profitieren sie davon nicht.
Wir schaffen es einfach in Deutschland immer noch nicht, unabhängig von sozialer oder kultureller Herkunft, Kindern und Jugendlichen eine Bildungskarriere zu ermöglichen, die einfach nach ihren Begabungen wirklich läuft.
Überdurchschnittlich viele von ihnen verlassen die Schule ohne Hauptschulabschluss. Über 1 Million junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben keine Berufsausbildung. Ihr Anteil ist im Vergleich zu jungen Deutschen dreimal höher. Auffällig dabei, Bewerber mit Migrationshintergrund werden bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz diskriminiert.
Allein der Name kann darüber entscheiden, ob ich überhaupt zu einem Einstellungsgespräch eingeladen werde oder nicht, bei identischen Voraussetzungen.
Özus will noch stärker mit der Wirtschaft und dem Mittelstand reden, damit diese bei ihren Auswahlverfahren eben nicht nach der Herkunft entscheiden, sondern nach der Qualifikation.
Gleichzeitig, und das scheint mir so ein bisschen der Widerspruch zu sein, sagen uns ja viele Wirtschaftsvertreter, dass sie einen Fachkräftemangel verspüren und dass sie eben nach jungen Leuten suchen.
Die Ausbildungssituation von Ausländern und Migranten in Deutschland soll auch das Hauptthema auf dem Integrationsgipfel Anfang Dezember in Berlin sein. Denn eines ist für die Integrationsbeauftragte völlig klar: Ohne Menschen aus dem Ausland wird Deutschland seinen hohen Standard in allen Bereichen in Zukunft nicht halten können.
Wir können, glaube ich, alle davon ausgehen, dass wir in Zukunft mehr Einwanderung brauchen werden.
Passend dazu hat die Bundesregierung heute Verbesserungen für Asylbewerber beschlossen. Die, glaubt die Integrationsbeauftragte Özus, würden das Leben dieser Menschen spürbar verbessern. Wie das gehen soll, beschreibt Achim Wendler.
Bisher unterliegen Asylbewerber einem Reiseverbot. Sie müssen im Gebiet ihrer Ausländerbehörde bleiben. Wenn sie es verlassen wollen, zum Beispiel für einen Besuch, dann müssen sie das beantragen. Residenzpflicht heißt das im Bürokratendeutsch. Die Regel soll nun fallen, allerdings erst nach 4 Monaten. Auch das Arbeiten soll leichter werden für Asylbewerber. Bisher müssen sie 4 Jahre warten, bis sie sich um einen Job bewerben dürfen. Künftig, laut Gesetzentwurf, nur noch 15 Monate. Fachkräfte können sogar gleich starten auf dem Arbeitsmarkt. Und schließlich dürfen sich Asylbewerber jetzt selbst versorgen. Sie bekommen Geld statt Gutscheine und können sich Essen und Kleidung kaufen. Sachleistungsprinzip heißt diese Regelung. Dagegen hatten die Grünen seit Jahren gekämpft. Durchgesetzt hat die Abschaffung jetzt Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Denn die Erleichterungen, die nun beschlossen wurden, sind Teil des Asylkompromisses, den Kretschmann mit der Großen Koalition ausgehandelt hatte, zum Ärger seiner eigenen Partei. Viele Grüne beurteilen die Erleichterungen für Asylbewerber so wie ihr Innenexperte Volker Beck. Ein Appel und ein Ei.
Wir gehen noch mal ins Ausland, denn es wird gemeldet, dass in 2 Wochen zwischen Paris und Moskau ein Milliardengeschäft abgewickelt werden soll. Das hat heute die NATO-Partner erbost, freilich wegen der Ukraine-Krise. Mitte November will Frankreich offenbar ein erstes Mistral-Kriegsschiff an Russland liefern. Hermann Krause aus Moskau.
Schon vor 2 Tagen schrieb die Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass trotz der Ukraine-Krise Frankreich ein bestelltes Kriegsschiff an Russland Mitte November ausliefern werde. Dies bestätigte heute auch der stellvertretende Regierungschef Rogozin. So hätten die russischen zuständigen Stellen für den 14. November eine Einladung zur Übergabe des Hubschrauberträgers in einem französischen Hafen erhalten. Die französische Regierung hatte das Geschäft wegen der Ukraine-Krise im September vorübergehend ausgesetzt. Laut russischen Agenturen aber habe die französische Schiffbauindustrie an dem Milliardenauftrag festgehalten. Ansonsten wären nämlich Konventionalstrafen in der Höhe des Kaufpreises fällig geworden. Russland hatte bereits 2011 in Frankreich 2 Hubschrauberträger vom Typ Mistral in einem Gesamtwert von 1,2 Milliarden Euro bestellt. Das erste Kriegsschiff soll nun nach russischen Angaben werden in diesem Jahr bereits in Betrieb genommen werden. Das zweite, wenn es denn auch ausgeliefert wird, 2015.
Nach der heftigen Explosion eines unbemannten US-Raumfrachters gestern blühen die Spekulationen über die Ursachen. Fest steht, das Unglück ist ein Dämpfer für das Konzept der US-Weltraumbehörde NASA. Denn die hat die Versorgungsflüge für die Raumstation ISS aus Kostengründen an private Anbieter vergeben. Das Unglück könnte offenbar auch die bemannten Flüge gefährden, die für 2017 geplant sind. Der Bericht von Dagmar Pepping aus den USA beginnt mit dem Staunen von Augenzeugen der gewaltigen Explosion.
Nur wenige Sekunden und am Abendhimmel von Virginia gingen 200 Millionen Dollar in Flammen auf. So viel kosteten die explodierte Rakete und ihre Fracht nämlich. Die Zuschauer sahen, wie die brennenden Trümmer der Rakete und ihrer Ladung, ein Frachter mit Ausrüstung und Lebensmitteln für die internationale Raumstation ISS, zu Boden fielen. Darunter auch der Augenzeuge Ed Encino. Am Morgen begannen Mitarbeiter der NASA und ihre Auftragsfirma Orbital Science damit, die Gegend rund um die Unglücksstelle abzusuchen, um Hinweise auf die Ursache zu finden. Bitte keine Trümmerteile anfassen, appelliert Frank Culbertson von der Firma Orbital Science an die Anwohner.
This is an accident site and it is a rocket.
An Bord waren gefährliche Materialien. Das sollte keiner als Souvenir mit nach Hause nehmen.
Or wanting to collect souvenirs over.
Seine Firma werde herausfinden, was bei dem Start der Rakete falsch gelaufen sei, versprach Culbertson, ein ehemaliger Astronaut. Sein Unternehmen Orbital Science ist eine von zwei kommerziellen Firmen, die für die NASA Transportflüge zu ISS durchführen, seitdem die US-Raumfahrtbehörde ihr Space Shuttle-Programm eingestellt hat. Bislang waren alle Starts erfolgreich.
Something went wrong and we will find out what that is. We will determine the root cause and we will correct that and we will come back and fly here at Wallops again.
Bevor die Firma wieder Raketen von der Abschussrampe auf Wallops Island in Virginia ins All schießen kann, soll nicht nur das Untersuchungsergebnis abgewartet werden. Auch die Startanlage muss nach dem missglückten Start repariert werden. Für die 6 Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation, unter ihnen auch der deutsche Alexander Gerst, ist der gescheiterte Versorgungsflug kein Problem, erklärt Mike Suffredini von der NASA.
The station's in great shape, the crew's in good shape. We've got plenty of supplies on orbit to keep them going for quite some time.
Die Astronauten hätten noch Lebensmittel für 4 bis 6 Monate an Bord, so die NASA. Zudem konnte heute ein russischer Raumfrachter erfolgreich an die ISS andocken. Bevor die Absturzursache geklärt ist, blühen die Spekulationen. Einige Raumfahrtexperten verweisen auf das Raketentriebwerk als mögliche Fehlerquelle. Ein Triebwerk, das noch zu Zeiten der Sowjetunion entwickelt worden war. Ein solches Triebwerk war im Mai bei einem Test der NASA explodiert. Die US-Raumfahrtbehörde hat die Ursache für diese Explosion bislang nicht veröffentlicht.
Dagmar Pepping aus Washington. Es geht weiter mit Fußball, mit der 2. Runde im DFB-Pokal, mit interessanten Paarungen quer durch die Ligen. Darunter ein Klassiker, das Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München. Die Rivalen standen sich in bislang 112 Pflichtspielen gegenüber. Mehr weiß Uli Schäfer.
Seit 15 Pflichtspielen ist Borussia Mönchengladbach ungeschlagen. Und für viele geht Gladbach in Frankfurt als Favorit in die Partie, aber nicht für Lucien Favre.
Es ist eine Mannschaft, die können viele Mannschaften auch schlagen, die sind gefährlich.
Ohne den verletzten Torjäger Alex Meyer aber vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich, wie auch immer.
DFB-Pokal, da gibt's nur weiter oder raus.
Und Gladbach-Sportdirektor Max Eberl will weiter.
Es sind schon einige Bundesligisten ausgeschieden in der ersten Runde. Es wird in der zweiten Runde auch so sein und wir wollen nicht dazugehören.
Genauso wenig wie Bayer Leverkusen. Das Team von Trainer Roger Schmidt hat eine vermeintlich leichte Aufgabe. Bayer spielt beim 1. FC Magdeburg, einem Viertligisten.
Aber trotzdem erwarte ich da alles andere als ein leichtes Spiel.
Magdeburg warf in der ersten Runde schon Bundesligist Augsburg aus dem Wettbewerb. Das soll Leverkusen nicht passieren.
Wir wollen unbedingt weiterkommen und deshalb werden wir sehr konzentriert dieses Spiel angehen.
Das sollte man eigentlich auch vom Hamburger SV erwarten. Der spielt nämlich heute gegen Titelverteidiger Bayern um alles oder nichts. Aber denkste,
das ist im Moment nicht so wichtig, weil für uns natürlich die Bundesliga wichtiger ist.
Und da steht Trainer Joe Zinnbauer mit dem HSV auf Platz 16. In der Bundesliga standen sich Hamburg und die Bayern vor einigen Wochen auch schon gegenüber. Der HSV schaffte ein 0:0.
Ist eine gute Mannschaft.
Aber Pep Guardiola ist Trainer der wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt.
Die Leute sagen, okay, Bayern muss gewinnen.
Uli Schäfer über die 2. Runde im DFB-Pokal. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Jochen Zierhut.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.